Sehr schön, da sind wir wieder.
Zurück mit neuer Motivation und mit neuem Buch.
Ja, das war die Hauptaufgabe heute, das richtige Buch aufzuschlagen.
Es war so vieles wieder neu auf eine Art heute. Ich habe endlich wieder Notizen gemacht.
Du hast viel recherchiert.
Ich wollte gerade sagen, ich bin zurück. Recherche Vivi ist wieder da. Ich habe sogar eine schöne Blume daneben gemalt als Einstieg ins neue Buch. Ja, und weißt du, was noch wieder zurück ist?
Die Marker.
Post-its. Die Post-its sind back, aber diesmal in verbesserter Variation.
Aber die sind auch schön.
Ja, die sind diesmal Pastell.
Ja.
Du hast dich ja über die letzten beschwert. Die sind Pastell und die sind diesmal breiter. Das heißt, ich kann was draufschreiben.
Grandios.
Guck's dir an. Ja, habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen, die eindeutig unseren Podcast total unterstützt.
Die deine Post-its unterstützt.
Ja, also ich bin wieder zurück mit meinen Post-its, weil ich musste ja nach 3/4 vor Wing aufhören, weil sie mir ausgegangen sind.
Oh, traurig. Fand ich so schade.
Aber ich habe direkt 2 Packungen bekommen.
Das ist gut. Dann sind die auch einheitlich, nicht welche gezackt oder rund. Damit kann ich arbeiten. Gut, ich mache mal kurz eine Zusammenfassung für jemand, der vielleicht jetzt neu einsteigt.
Okay.
Wir sind 2 mittlerweile Ü30-Mädels. Beide aus dem Saarland, die sich gedacht haben, okay, Fourth Wing finden wir cool. Lass uns einmal die Woche darüber quatschen. Mit mehr oder weniger Ahnung über das Ganze. Ja, wer sind wir? Mir digital gegenüber sitzt Vivi. Ich bin Jasmin oder genannt Tiffy. Ich erkläre immer noch nicht, wo dieser Spitzname herkommt. Und wir besprechen einmal die Woche Kapitel oder ein halbes Kapitel der Fourth Wing-Reihe. Fourth Wing haben wir hinter uns gebracht. Wir haben, wenn die Folge rauskommt, ist es noch eine Woche und dann sind wir ein Jahr online.
Ja, ich hätte es vergessen, hätte uns nicht jemand drauf hingewiesen.
Ja, ich auch. Aber ich muss euch leider den Zahn direkt ziehen. Es kommt kein Special. Ihr dürft uns gerne gratulieren. Aber ja, nee, also Zeit ist momentan nicht auf Vivis und meiner Seite. Und dementsprechend ziehen wir jetzt nochmal dieses wöchentliche Reden durch. Aber ich glaube, irgendein Special wird es momentan. Vielleicht mal nochmal ein Q&A bei Instagram, Fragesticker oder so.
Ja, oder zumindest ein Post zum Einjährigen.
Ja, aber so ein Fragesticker kann man zum Einjährigen ja auch machen. Das lässt sich ganz gut auch auf der Couch beim One Tree Hill gucken beantworten.
Ja, ich wollte gerade sagen, das kriegen wir hin. Aber es kommt jetzt keine extra Folge zum Einjährigen.
Das schaffen wir aktuell leider nicht.
Aber wir sind froh, dass wir wieder zurück sind. Aber die Woche Pause war auch wirklich notwendig, muss ich sagen.
Ja. Das Wetter hat mich leider echt gekillt. Also ich kam mit den heißen Temperaturen gar nicht klar. Und dementsprechend war dann oft einfach nur irgendwo ins Kühle und gucken, dass der Kreislauf hält. Ja, und dementsprechend habe ich zu Vivi gesagt, Vivi, ich kann nicht, es geht nicht. Wir brauchen jetzt mal eine Woche Pause. Und jetzt sind wir fresh wieder da. Der Kopf ist auf Hochtouren nochmal.
Ja, wirklich. Gegen Ende hin, gerade bei den Bonuskapiteln, hatte ich das Gefühl, ich wäre so ein bisschen durch Watte unterwegs. Und damit meine ich mein eigenes Gehirn. Und jetzt heute Morgen habe ich das Gefühl, ich habe wieder die Energie. Ich bin wieder drin in der Materie. Es hat gut getan, die Pause. Und ich fühle mich bereit für Iron Flame jetzt.
Ja.
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.
Direkt mal vorab, ich fand das Kapitel so trocken. Du auch?
Wenn ich jetzt Nein sage, darf ich das ausführen?
Ja klar, aber ich fand's unfassbar trocken. Ich weiß noch, dass ich mir mit dem Einstieg damals schon super schwer getan habe. Und jetzt auch wieder, wo ich dachte, ich weiß, warum Iron Flame nicht mein Lieblingsteil von den dreien ist.
Ich muss sagen, ich fand's jetzt nicht trocken. Natürlich, der Inhalt des Kapitels, den kann man vielleicht als trocken bezeichnen. Aber ich habe so viele kleine Rechercheanstöße schon gehabt, weil ich mal wieder bei den Karten gestartet bin. Bei meinem Lieblingsteil des Buches.
Ich nicht?
Ja, habe ich mir schon fast gedacht, aber ich habe das für uns im Griff.
Sehr gut.
Und dann habe ich mich rangemacht an die ganzen Personen, Namen, Drachen. Mein Gott, das Assembly hat mir so viel gegeben, Jasmin.
Ja, das glaube ich dir. Aber ja, so vom Hocker gehauen hat's mich jetzt nicht, muss ich gestehen.
Nee, deswegen sage ich ja, ich gebe dir recht, was den Inhalt betrifft, aber rein von meinem Standpunkt aus, dass ich mal wieder so konnte ein bisschen mich durch die Tiefen arbeiten, war das eigentlich ganz nice.
Dann lass uns direkt damit starten, hätte ich gesagt.
Mit meinen Karten?
Nee, yes. Mit deiner Triggerwarnung.
Brauche ich die für die Karten schon?
Ja, wir machen Triggerwarnung, Karten, Vorwort, Kapitel und dann läuft das Ding.
Na gut, okay. Also, perfekt. Triggerwarnung, jetzt müssen wir uns konzentrieren, weil jetzt geht's ja um Iron Flame. Das heißt, wir müssen nicht mehr sagen, ihr müsst Fourth Wing gelesen haben.
Das Nein, hätten wir jetzt durch.
Es wäre von Vorteil, wenn ihr auch Iron Flame schon gelesen habt, ihr Lieben. Ich spoiler jetzt noch nicht so viel, aber da ich die Personen mir ein bisschen anschaue und Orte und Drachen, wird zumindest das bei mir gespoilert, würde ich mal sagen. Und Triggerwarnung habe ich in dem Kapitel original gar keine.
Nö.
Es triggert mich wenig. Nur Violet am Ende.
Das ist ja aber so ein bisschen Standard, oder? Aber es gibt noch keinen Dane-Trigger. Das dauert noch ein bisschen.
Es gibt keinen Dane-Trigger, ja.
Hab ich die Karten hier im Buch drin? Doch, ja, tatsächlich. Hab die auf meinem Kindle.
Die müssten drin sein.
Ja, ich hab sie. Gut, dann lass uns mit den Karten starten.
Yes! Wie war das nochmal, Frau Erdkunde-Abitur?
Mhm. Bestes Erdkunde-Abi. Und katholische Religion. Was sehr zum Dacher meines Patenonkels und meinem Papa geführt hat. War sehr lustig. Ich als Hochheilige. Okay. Rallye war cool, wir hatten eine Mega-Lehrerin, ich habe das alles auswendig gelehrt. Und da keiner Rallye im Abi hatte, hast du quasi die Ehrung bekommen, wenn du über 4 Jahre...
Ich hatte Rallye im Abi.
Ja, aber bei uns keiner.
Ich bin mündlich ins Abitur gegangen.
Nee, ich nicht. Ich bin Deutsch gegangen, weil ich das nicht schreiben konnte.
Ja. Nee, ich musste. Ich war doch dieser Zwischenjahrgang.
Ah, okay.
Der quasi in Mathe, Deutsch und der Fremdsprache schriftlich musste.
Ah, okay. Nee, das musste ich Gott sei Dank nicht. Deswegen bin ich deutsch-mündlich. Und da aber keiner bei uns in Rallye mündlich gegangen ist, wurde halt diejenige geehrt, die über 4,5 Jahre die besten Noten hatten.
Guck mal. Da haben wir jetzt auch schon zeitgleich die Begründung, warum ich unsere Texte schreibe.
Ja, richtig.
Ja. So, Karten. Also, ich habe das mal so aufgebaut, dass ich mir die Karte von Fourth Wing und die Karte von Iron Flame nebeneinander gelegt habe und mir mal angeschaut habe, was hat sich verändert. Es kamen nämlich unfassbar viele neue Dinge dazu auf der Karte. Es wurden aber witzigerweise auch 2 Sachen weggelassen aus Fourth Wing. Soll ich mal einfach runterrattern, was alles neu dazu kam?
Warte, ich habe doch noch das eine Buch da liegen.
Ja.
Ich guck mal, ob ich was finde. Es ist jetzt so ein bisschen wie finde den Fehler im zweiten Bild.
Wir können ja mal leicht starten, weil es sind nur 2 Sachen, die weggelassen wurden. Willst du mal raten, was weggelassen wurde?
Der Kompass ist weg, sehe ich gerade. Ah, nee, der ist jetzt unten, verdammt.
Nee, der ist da.
Tadam. Die Provinzen sind alle da. Die Ozeane sind da. Ein paar Pässe sind jetzt dazugekommen, sehe ich. Also der Pass, der Medaro-Pass, der ist neu.
Ja, der ist neu, richtig.
Aber so sehe ich auf den ersten Blick nicht, was weggelassen wurde, muss ich gestehen.
Soll ich dir helfen?
Ja, bitte.
Ja, also, es wurde aus Fourth Wing weggelassen, Ruel und Chapley. Suchst du es jetzt überhaupt erstmal?
Jo. Wo sollen das sein?
Recht mittig tatsächlich. Pass auf, ich versuche dir das jetzt zu beschreiben. Also, Chapley ist genau auf der Grenze zu Poromiel ein Stützpunkt. Der kommt in Iron Flame nicht mehr vor.
Ich hab den hier auch nicht.
Wie, du hast den nicht? Warum hast du den in Fourth Wing nicht und ich hab den?
Vielleicht, weil sie gemerkt haben, dass das unnötig ist und haben es dann gelöscht.
Ich hab den. Und das zweite, was weggelassen wurde, ist mitten war in der Deaconshire-Provinz Ruel.
Nö, hab ich auch nicht.
Gut, guck mal, du kannst den Fehler nicht finden. Gut.
Ich bin also gut vorbereitet, ohne dass wir es wussten.
Ja, gut. Also die 2 Dinge, die bei dir die in Iron Flame weggelassen wurden, waren bei dir nie drin. Schön zu wissen. Ich hoffe, außer mir liest irgendjemand die englische Taschenbuchversion, weil da sind diese Orte nämlich drauf gewesen. So, aber jetzt, was alles neu dazukam, das ist nämlich jetzt krass, was alles bei mir von Fourth Wing zu Iron Flame auf die Karte dazukam.
Ja, also die Bucht von Melek, der Medaro-Pass.
Ja. Richtig.
Ne, der Fluss war schon da, das war auch schon
da. Es sind 2 Flüsse aber neu dazugekommen, tatsächlich. Ich sag dir mal als Tipp, konzentrier dich mal auf Poromiel.
Poromiel, hier, Est Mountains, Provinz Crofler. Also es kam auf jeden Fall Pavis dazu und Cordon, was Sinn macht.
Richtig.
Ah, da stimmt ja Stonewater-Fluss und, ne, die Est Mountain haben wir schon.
Also es sind in Poromiel 8 Sachen dazugekommen, insgesamt.
Ich bin mir noch nicht so sicher, ob die auch bei mir dazugekommen sind. Aber hau mal raus. Also wir haben, also Cordon ist dazugekommen.
Ja.
Pavis.
Mhm.
Der Fluss.
Welcher? Es sind nämlich 2 Flüsse dazugekommen.
Der Stonewater Fluss.
Ja, das ist einer.
Die Bucht von Melek. Dann ist Zölja oder Zolja.
Ja, richtig.
Anker.
Yes.
Und dann der Minaropass, den hatten wir aber schon.
Aber der ist nicht in Poromiel.
Ja, der liegt da so ein bisschen auf der Grenze, oder?
Ja, den habe ich aber jetzt nicht dazu gezählt.
Aber das war's bei mir, glaube ich.
Also bei mir ist noch dazugekommen Pavis.
Ja, das habe ich ja schon gesagt.
Ressen.
Ist bei mir in der Karte schon drin.
War bei mir in Ironflame erst dabei.
Ah, okay.
Und dann neu dazugekommen ist bei mir noch der Dunnes River.
Wo soll der denn sein? Das ist aber oben bei den Ödlanden doch schon quasi.
Das ist die Grenze zwischen Poromiel und den Ödlanden.
Ja, okay.
Und dann ist noch dazugekommen in Navarre ist das Whale jetzt bei mir eingezeichnet. Das war bei mir in Fourth Wing noch nicht dabei.
Stimmt.
Dann ist bei mir Samara jetzt dabei.
Wo ist denn das? Ah, hier, Samara. Ja, ist auch neu.
F-Bein war bei mir nicht in Fourth Wing drin und ist jetzt dabei.
Hab ich.
Und wie du gesagt hast, der Medaro-Pass. Und was bei mir geändert wurde, das war ein bisschen schier, bei mir waren vorher die Aspen Mountains nur der untere Teil der Gebirgskette und oben waren die anders benannt. Da waren die in Fourth Wing noch benannt als Tage Mountains und jetzt in Iron Flame laufen bei mir die Aspen Mountains von oben bis unten durch.
Ist hier auch schon. Also ich vermute, gut, das Taschenbuch kommt ja eh immer später raus, dass das hier, was ist denn das für eine Auflage? Steht das hier irgendwo?
Ich habe die von 2023.
Ja, da kam das Buch raus, aber, ungekürzte, erweiterte Ausgabe 2025. Steht aber nicht die wievielte Auflage. Aber dann scheint hier das von 2025 zu sein. Dann haben die schon viele Änderungen aus Iron Flame dann hier schon untergebracht und so unnütze Sachen, die man einfach nicht mehr braucht. Und Resin ist ja schon wichtig, das mal hinzugefügt.
Aber trotzdem fand ich es interessant, vor allem, weil eine der neuen Städte, die Solia, die ja in dem Kapitel schon erwähnt wird von Brennan.
Mhm.
Also es war schon eine krasse Überarbeiterung der Karte hier. Dann noch vielleicht kurz als Hinweis, es kam auch noch diese Übersicht hinzu, wie der Reiterquadrant strukturiert ist.
Gott sei Dank.
Ja, ich wollte gerade sagen, das war ja so ein bisschen das, was uns bei Fourth Wing ein paar Fragen beantwortet hat, nämlich, dass sowohl die Geschwaderführer als auch die Schwarmführer keiner direkten Staffel zugeteilt sind.
Genau.
Dass wirklich die Staffelführer erst ab da nach unten Richtung Fußvolk, nennen wir es jetzt mal, dass erst die in Staffeln unterteilt sind. Und ansonsten vielleicht noch als kleiner Hinweis, was das Buch betrifft. Es ist aufgeteilt in zwei Parts. Das war ja bei Fourth Wing nicht der Fall. Da haben wir uns ja komplett das ganze Buch über Amber Sky of War College so ein bisschen bewegt. Und jetzt hier wurde wirklich in Part 1 und Part 2 unterteilt. Einmal auch nochmal Großteil Amber Sky of War College und dann der zweite Teil, nennen wir es mal anderorts. Beziehungsweise mit Fokus auf was anderes.
Dann fängt so ein bisschen der coolere Teil an, finde ich.
Ja, es geht halt mehr ab.
Also die Organisation der Geschwader fand ich sehr, sehr hilfreich. Es ist hier auch noch der Klauen, der Flammen und der Schwingenschwarm. Im Hörbuch ist es ja leider anders und wird auch Sektion genannt. Und finde ich ganz schwierig, muss ich sagen, dieses Umbenennen von so Sachen. Ich hoffe, dass sie das jetzt nicht für die Übersetzung von Buch 4 oder von dem Zwischenteil jetzt übernehmen. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht nach 3 Bänden so, sag ich jetzt mal, das Rad neu erfinden.
Die Sache ist halt die, sie haben es jetzt halt mehr dem Englischen angepasst, ne? Weil im Englischen ist es Claw, Flame und Tail Section.
Man hätte das ja auch von mir aus Schwanzschwarm nennen können, ne? Hört sich halt scheiße an, ist lustig, wäre aber okay gewesen. Ich verstehe aber auch Schwingenschwarm, aber ich finde diese Sektion, also das Sektion zu nennen, halt völliger Quatsch. Weil ich habe ja mit Geschwader, Schwarm und Staffel eigentlich eine mega coole Übersicht.
Ich weiß, aber ich sag ja nur, es ist im Englischen, ist es tatsächlich als Sektion benannt. Und ich habe das Gefühl, dass die sich versucht haben, da jetzt ein bisschen anzunähern.
Bis Sky of War College hat sich, glaube ich, nichts geändert, oder?
Nee, da ist alles gleich geblieben auf der Karte. Die habe ich mir natürlich auch angeschaut.
Top. Dann ist es der erste Teil.
Richtig. Können loslegen mit dem Vorwort.
Vorwort. Und da kommt direkt jemand Neues, von der wir noch nichts gehört haben. Das ist die gute Sorella Neilward. Hätte ich es jetzt mal ausgesprochen?
Ja, da habe ich auch direkt eine Frage an dich. Weil Jacinia heißt ja mit Nachnamen Neilward.
Richtig.
Aber da wird's N-E-I-L geschrieben. Und sie wird bei mir mit N-I-E-L geschrieben.
Bei mir nicht.
Ja, das wollte ich mich gerade fragen. Weil im Englischen wird sie jedes Mal anders geschrieben als das Jacinia, der Nachname. Weil die kommt zweimal in diesem Buch vor. Es kommt noch mal in Kapitel 48 kommt noch ein Vorwort von ihr. Und auch da wird sie so geschrieben. Weil sonst hätte ich gedacht, es wäre erst ein Druckfehler. Aber online, weil die meistens auf Deutsch scheinbar gelesen haben, wird der Nachname immer genauso geschrieben wie der von Jacinia.
So habe ich es auch gefunden.
Ja, gut, das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das hier im Englischen einfach zweimal ein Fehler ist und dass das wirklich soll der gleiche Nachname sein.
Bleiben wir doch bei Cirella mal kurz. Man findet online nichts. Man weiß nicht, ist es die Mutter, ist es die Oma vielleicht? Ist es eine Cousine?
Schwester.
Die Frage ist, welcher Altersunterschied ist vielleicht zwischen Jessenia und Cirella, wenn es eine öffentliche Bekanntmachung ist? Wer darf so eine öffentliche Bekanntmachung überhaupt schreiben?
Mhm.
Das wird ja kein Kadett tun dürfen.
Nee, also ich habe jetzt rein von meinem Gefühl her dazu tendiert, dass das vom Alter her ihre Mutter oder eine Tante sein könnte. Auf jeden Fall ein guter Altersunterschied dazwischen. Und dann könnte ich mir nämlich auch vorstellen, dass sie vielleicht Escher gekannt hat. Dass die grob ein Jahrgang gewesen sein könnten. Dass vielleicht auch deswegen diese Verbindung von Violet und Jessenia so gekommen ist. Wir wissen ja auch gar nicht, die haben ja zusammen studiert. Wer hat das in die Wege geleitet, dass die zusammen studiert haben? Vielleicht hatte da ja auch Escher seine Finger im Spiel, weil er vielleicht auch Cirella gekannt hat. Könnte ich mir vorstellen, dass da schon so vielleicht eine Verbindung herkommt.
Liegt nah. Wie sollen die sich anders kennengelernt haben? Also das, wie man sich hier kennenlernt und wie man zusammen lernt und studiert, ist mir in diesem Buch eh noch so ein bisschen Rätsel, muss ich gestehen. Also die ganze Kindergartenschule und so weiter, bis sie dann endlich mal an einem College sind, welches auch immer. Was gibt's für Alternativstudiengänge? Alles etwas fraglich, aber gut. Vielleicht ist das ja das Buch im September.
Oh, das Schulsystem
ja.
Von Navarre.
Ja, mit Lehrplänen, wäre super.
Nee, aber das war so mein Gedanke tatsächlich. Ich habe aber das Vorwort auch noch zeitlich so ein bisschen auseinandergenommen. Möchtest du es vielleicht erstmal sagen, was im Vorwort überhaupt drin steht?
Es geht darum, dass im Jahr 628, einfach ein schieres Datum, muss ich gestehen. Also im Jahr 628 wird festgehalten, dass in Einklang mit dem Vertrag über die Beendigung der Separatistenbewegung Arisha von Drachen niedergebrannt wurde. Diejenigen, die flohen, haben überlebt. Jene, die nicht flohen, liegen unter Ruinen. Top!
Super. Im Englischen ist übrigens sehr interessant, vielleicht findet es auch niemand außer mir interessant, dass Arisha weiblich interpretiert wird. Also es steht hier in her ruins. Also Arisha als Stadt wird weiblich betrachtet. Das ist recht wichtig und ich spoilere es jetzt nicht, aber das ist recht wichtig für eine Formulierung am Ende von Onyx Storm, wo die Leute immer drüber diskutieren, was genau da angesprochen wurde von Zayden. Deswegen möchte ich mal sagen, dass Arisha ganz klar hier als weiblich ausgelegt wird, grammatikalisch. Dann habe ich noch was zum Zeitfaktor.
Ja, also 628 war dann Ende der Separatistenbewegung. Also auch das Jahr, wo dann, Name? Fenn? Oh Gott, das ist so lange her. Also an denen die Exekutierungen stattgefunden haben. Das heißt, wir sind jetzt im Jahr 634, ne? 6 Jahre später.
Genau, ich hab's extra uns aufgeschrieben. Die Rebellion war nämlich recht kurz. Also für alle, die es nicht mehr auf dem Schirm haben, die Rebellion hat begonnen im Jahr 627. Und ich habe auch das genaue Datum nochmal rausgesucht, wann die Schlacht um Arisha war. Das war nämlich am 1. Juli. Und zwar 628. Das heißt, die Rebellion hat maximal ein Jahr gedauert. 633 beginnt Fourth Wing, das Buch. Und jetzt unser Buch Iron Flame beginnt im Juli 634. Da haben wir jetzt wieder so ein kleines Problem zwischen Fourth Wing und Iron Flame. Also entweder ist es jetzt hier, wo das Kapitel losgeht, der 5. Juli oder es ist der 6. Juli. Weil am 7. Juli fliegen sie zurück nach Beskaev.
Wann ist denn der Geburtstag von Violet nochmal?
Zwischen dem 3. und dem 5. Juli.
Ich hatte irgendwie den 21. im Kopf. War das Zayden?
Zayden hat Ende März. Der hat...
Hat nicht irgendjemand in die Kommentare geschrieben?
Definitiv hat sie zwischen dem 3. und dem 5., weil Brennan sagt direkt auf Seite 2, sagt Brennan, dass sie in der Zeit ja Geburtstag hatte. Nee, also es ist entweder der 5. oder der 6. Juli. Das ist ganz klar.
Ja, es hat nämlich jemand in die Kommentare geschrieben, dass Violets Geburtstag am 21.7. wäre.
Nee, also laut Iron Flame ist ihr Geburtstag entweder am 3., 4. oder 5. Juli. Aber fandest du jetzt nicht meine zeitliche Übersicht super schön?
Ich bin super stolz auf dich.
Bis zu dem Zeitpunkt, als ich dich irritiert habe?
Ja.
Gerade eben hast du ja auch schon richtig gesagt, es ist also 6 Jahre sind jetzt vergangen. Fast sogar auf den Tag genau 6 Jahre, seit das Ganze passiert ist. Das heißt, theoretisch müsste ja Cirella sogar noch leben. Außer die war so alt oder ist durch irgendein anderes, unglückliches Ereignis gestorben. Aber rein so zeitlich gesehen, in den 6 Jahren, die könnte noch am Leben sein, die Frau.
Die Bekanntmachung wird übrigens super nummeriert. Es wird das Jahr genommen und dann anscheinend die Anzahl hinten dran gesetzt. Finde ich gut.
Ja.
Kannst du super zuordnen.
Schön, dass du dich so darüber freust. Ich habe es erstmal überhaupt nicht gecheckt. Ich war richtig doof. Ich stand so auf dem Schlauch und dachte mir als, was ist denn das? 628.85? Ich habe so lange überlegt, es ist schon peinlich eigentlich, dass ich noch nicht mal es geschafft habe, 3 Zeilen oben drüber die Verbindung herzustellen zu dem Jahr. Ich habe es nicht geschafft, Tiffy. Ich habe es nicht hinbekommen, bis du es jetzt gerade gesagt hast. Mhm. Und dann dachte ich, ups.
Man könnte sogar noch weiterdenken, es könnte der 5. August 628 gewesen sein, glaube ich aber nicht.
Ich wollte gerade sagen, nee, jetzt komm, jetzt musst du es nicht übertreiben hier.
Wäre interessant zu wissen, ob, also ich denke, es ist die 85. Bekanntmachung.
Ich bin schon mal froh, dass ich dank dir jetzt das mit dem Jahr gepeilt habe.
Immer wieder
Dankeschön.
Gerne. Arisha soll von Drachen niedergebrannt werden. Hat an sich funktioniert. Die Stadt wurde auch niedergebrannt, außer Ryerson House, also die Festung, die komplett aus Stein gebaut wurde, schlauerweise. Die hat überlebt sozusagen. Das, was die Amis ja eigentlich nicht können, Dinge aus Stein zu bauen.
Das macht mich immer so fertig, wenn ich sehe, wie bei denen Häuser gebaut werden.
Ja, diese Sendung, wo dann Sachen abgerissen werden mit einem kleinen Hammer.
Ja,
das ist toll.
Ja, es ist echt katastrophal. Ich meine, zeitlich gesehen, super schnell, günstiger, aber da kannst du mir noch nicht erzählen, da hörst du doch auch alles durch, oder?
Ja, erstens das und zweitens braucht man sich halt dann noch nicht zu wundern bei deren Wetterverhältnisse, dass das nicht so hält.
Also richtig lernen tun sie auch nicht daraus.
Nö. Also ich muss sagen, meine Gastfamilie in Amerika, die hatte ein aus Stein gebautes Haus. Das fand ich schon top, mit 2 Etagen.
Hast dich sicher gefühlt?
Ja, schon. Die hatten aber auch noch ihr Holzhaus auf dem gleichen Grundstück stehen. Also muss ja sagen, in Texas haben die ja alle unendlich große Grundstücke. Aber das Holzhaus war schon, boah, anders.
Ich hätte da auch Angst, irgendwas an die Wand zu hängen. Weißt du, gerade meine Garderobe, du kennst die ja, ist ja richtig massiv, ne?
Ja.
So aus so schwerem Holz. Ich hätte Angst, das dort an die Wand zu hängen, da kommt mir ja die Wand entgegen.
Ja, da gibt's mittlerweile genug Tools und Schrauben, mit denen du das machen kannst. Das hier auch so Ständerwände teilweise, wo du ja trotzdem Küchenschränke dranhängen kannst. Aber trotzdem, Wenn du weißt, das ganze Ding steht halt nur auf so Holzwänden, ist ein komisches Gefühl. Fühlst du dich in so einem auf Stein gebauten Haus schon ein bisschen besser? Bisschen. Aber es ist halt ein Highlight, wenn du auf dem Highway fährst und auf einmal kommt ein Haus an dir vorbeigefahren, ne? Also das hast du halt auch nur in Amerika. Gut, hast du noch was zum Vorwort?
Nee. Wie gesagt, ich habe das mit Cirella habe ich untergebracht. Ich habe meine zeitliche Einordnung untergebracht. Du warst schlau genug, die Nummerierung zu verstehen. Check. Top.
Dann starten wir endlich mit dem Kapitel. Violet hat ja jetzt herausgefunden, dass ihr Bruder noch lebt. Das war das Ende von Fourth Wing. Mehr zusammenfassen brauchen wir, glaube ich, nicht. Sie ist immer noch nicht so ganz mit Zayden auf einem Level, das Vivi gerne hätte. Aber ja, sie ist jetzt noch mal fit, sie ist noch mal wach und sie kriegt endlich was zu essen. Sie sitzt mit Brennan zusammen an einem riesen Holztisch in der Küche und kriegt ein honiggedränktes Hefebrötchen. Nicht dein Frühstück?
Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich mag Honig. Ich mag Brötchen, aber in Honig getränktes Brötchen, ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu viel süß für mich wäre. Weißt du, wie ich meine? Vor allem weiß ich ja nicht, ob das wirklich nur in Honig getränkt wurde oder ob das nicht vielleicht noch so ein bisschen mit was anderem gemischt war. Und ich hoffe, es ist nicht so durchgesogen. Ich hasse ja nichts mehr als so durchweichte Backwaren.
Ja, ich habe halt das so Gefühl, wenn du das so hochhebst, dass dann so der Honig raustrieft. Das wäre gar nicht mein...
Ja.
Also ich bin eh... Also ich, Honig in Maßen?
Ja, ich lieb's in heißer Zitrone.
Ja, heißer Zitrone, von mir aus auch mal in einer heißen Milch, aber da auch schon, weiß nicht. Ja, naja. Ich glaube allerdings, wenn du seit 3 Tagen nichts gegessen hast, was bei ihr ja so ist, weil sie ja einfach im Sterben gelegen hat und nur dank Brandon ja geheilt wurde, isst du alles. Ich glaube, dann hätte ich sogar Rosenkohl gegessen, den ich abgrundtief hasse.
Ja, aber es schmeckt ihr ja scheinbar auch tatsächlich. Und es ist ja auch was ihr nicht unbekannt ist. Also Brandon verweist ja hier darauf, dass er sich durch dieses Essen erinnert fühlt an die Zeit, als sie in Caldir stationiert waren. Ich habe übrigens nachgeguckt auf meiner wunderschönen Karte, wenn ich ja schon dabei war, wo das ist. Und das ist ziemlich im Westen in Navarre, also so richtig weit weg von der Action, habe ich mir da nur gedacht. Guck mal, da hat Lilith mal gedacht, jetzt machen wir uns mal hier eine ruhige Zeit. Bisschen weg von der Grenze. Naja, war auf jeden Fall mal schön zu hören, wo die 2 so Stationen in ihrer Kindheit durchlebt haben. Hätte ich gern mehr davon. Und Brandon hat sie ja auch so ein bisschen zum Essen gezwungen. Also sie hätte ja ihre Prioritäten ein bisschen anders gesetzt. Sie wollte ja eigentlich zuerst zu ihren Drachen. Kann ich auch irgendwie verstehen. Ich glaube, wenn ich wach werden würde nach 3 Tagen, würde ich auch gerne zuerst mich versichern, dass es allen, die ich gern habe, gut geht. Aber Brandon hat sie ja hier zum Essen gezwungen. Und das passt auch so ein bisschen, finde ich, zu seiner Siegelkraft als Heilmacher. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Dass er einfach so diese behütende Art an sich hat. Nicht nur als großer Bruder, sondern ich glaube, dass da beides bei ihm mit reinspielt. Also einfach, das passt auf allen Ebenen.
Ja, Tern hat sich jetzt aber auch nicht gewehrt. Also natürlich, wenn Tern gewollt hätte, dass sie zuerst zu ihm kommt, wäre das auch so passiert. Aber auch Papi Tern weiß, die muss jetzt was essen, die muss zu Kräften nochmal kommen. Und wir laufen ja nicht weg. Und die Überraschung mit Endarna kennt sie ja noch nicht. Also sie sagt zwar hier, dass sie das Band spürt, aber sie sagt, das Band ist nicht mehr golden, so wie ihre Schuppen. Die Schuppen sind ja auch nicht mehr golden und das weiß sie aber noch nicht. Und ich glaube, dass Tern das auch noch alles so ein bisschen geheim halten will, also solange Violet diese ganze Situation noch nicht so wirklich verarbeitet hat.
Ja, das mit ihrem mentalen Band, das hat mich auch so ein bisschen ins Straucheln gebracht, weil es passen ja immer diese Farben zu irgendwas an der Person. Also das Band mit Tern ist ja schwarz, das Band von Zayn zu Violet ist silber, er nimmt sie Geld als blau wahr, sie Endarna als gold, also das passt ja immer. Und zu dem Zeitpunkt hier hat Endarna zwar eine andere Farbe, aber sie hat ja eine Farbe für sich, sag ich mal. Und warum ist jetzt dieses Band nicht einfach in der Farbe, die Endarna jetzt hat? Das verstehe ich nicht ganz. Muss Violet sie erst sehen, damit sie das nochmal irgendwie innerlich in Verbindung mit was bringt? Verstehst du so ein bisschen, was ich meine?
Ja, es könnte aber auch mit Endarnas Art zu tun haben, warum das Band aktuell so schimmert, wie es schimmert.
Ja. Das stimmt. Ich habe nur einfach gedacht, warum hat es nicht in dem Moment einfach die Farbe angenommen, die auch Endarna jetzt hat?
Aber sie sagt ja auch, ihr Gehirn ist noch etwas vernebelt und sie hat auch irgendwie noch keine klaren mentalen Bilder. Also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie noch nicht ganz klar denken kann. Das ein bisschen Restgift wird noch irgendwie da rumschwirren oder die Nachwehen sozusagen. Und dementsprechend dauert es vielleicht ein bisschen. Und wer weiß, was Tern vielleicht da auch abschirmen kann oder Endarna abschirmt, obwohl sie schläft.
Ich wollte gerade sagen, das ist halt die Frage, ob Tern irgendwie dieses Band kann abschirmen, weil das ist ja unabhängig von dem Band zwischen Violet und ihm.
Genau.
Ich sag mal, das ist ja diese getrennte Kette.
Ja.
Erinnerst du dich doch an meinen schönen Kreis, den ich dir aufgemalt hatte? Und da war ja Endarna quasi die Einzelverbindung, die jetzt nicht so in diesem schönen Vierergespann mit drin war. Ist halt die Frage, inwieweit da jemand anderes kann ja eine Blockade errichten oder auch nicht.
Wir finden noch raus, wie Brandon aussieht. Er hat rotbraune Locken, die kurz geschnitten sind. Warum? Das ist wie bei Jeremy's Next Topmodel, als Heidi Klum gemeint hat, sie müsste dem Louis, der auch so geile rote Locken hatten, die Locken abschneiden und dann so einen komischen Kurzausschnitt. Furchtbar.
Super. Ich habe Germany's Next Topmodel nicht geschaut, aber ich finde es schön, wie du einfach Verbindungen schlägst. Top. Für jeden war es dabei.
Als es hier stand, musste ich direkt daran denken. Aber gut, bei Brandon glaube ich, dass der einfach härter wirken muss. Und ich glaube, dass so Locken oft dich ein bisschen weicher wirken lassen. Ich glaube, dass das an der Stelle vielleicht nicht so der Look ist, den er vermitteln will.
Ich habe mir auch gedacht, gerade wenn ich jetzt so an Filmdarstellungen vom Militär denke,
genau,
sind ja ganz oft die Leute in höheren Positionen, haben wirklich sehr kurze Haare. Ob das jetzt einfach aufgrund der Wirkung sein soll oder auch, dass bloß nichts in dein Gesicht fällt, wenn es zu einem Kampf kommt oder so, sei jetzt mal dahingestellt, spielt wahrscheinlich beides mit eine Rolle, auch alleine schon das Auftreten, wie du sagst. Aber es ist ein bisschen schade, weil ich glaube, der hatte richtig schöne Haare.
Ja, glaube ich auch. Violet sagt ja auch, dass die kleinen Grübchen in seiner Wange das einzige sind, was noch so ein bisschen junghaft an ihm aussieht. Also der scheint wohl wirklich durch diese neue Rolle als, was ist er jetzt, Lieutenant Colonel, auch das verkörpern zu wollen. Nicht nur, dass dieser Name da steht, er heißt ja jetzt auch anders, sondern wirklich, das bin ich, das ist meine neue Rolle und so sehe ich jetzt auch aus.
Ja, wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass Brandon ein gutes Stück älter ist, ne? Also
9 Jahre.
Das ist halt auch, ich wollte gerade sagen, das ist halt auch wichtig. Brandon ist jetzt so alt wie ich.
Ja.
Ich möchte es einmal kurz einwerfen. Und klar, da ist nochmal ein Unterschied. Violet ist ja am Sky War College die ganzen Männer zwischen 21 und 23 gewohnt. Und dann dieser Schritt Richtung 30 und um den Dreh, das macht schon was aus. Das kann ich verstehen, dass dann jemand seine Weichheit verliert in der Zeit.
Erstens das und zweitens, gehen die Trends ja auch einfach auseinander, ne? Wenn wir uns jetzt Jungspunde mit 18, 19 oder vielleicht auch jünger 16, 17 angucken, die tragen halt auch andere Frisuren als die Männer Ü30, muss man halt auch einfach sagen. Also ich glaube, dass auch das in so einem Universum, wo es viel um Gewalt kämpfen und so geht, trotzdem auch eine Rolle spielt.
Ja, natürlich, natürlich. Das ist ja auch, wie du sagst, rein von der Reife und der Wirkung her, ist das ja was ganz anderes. Es ist ja schon, wenn wir uns jetzt Zayden vielleicht im Vergleich zu einem Liam anschauen oder so, man merkt ja selbst am besten Sky of War College. Wer ist im ersten Jahr? Wer ist im dritten Jahr? Und dann dieser Schritt dort raus, wirklich in die reale Welt, an den Stützpunkt. Und da war Brennan ja schon vorher. Jetzt sind nochmal 6 Jahre vergangen, wo der im Verborgenen hier wirklich eine Führungspersönlichkeit sich aufgebaut hat, dass der ganz anders wirkt. Ist ganz klar. Stell dir mal vor, wir würden uns 6 Jahre nicht sehen. Gut, wird hoffentlich nie passieren, aber...
Hoffe ich auch. Wir erfahren hier den neuen Namen von Bodhi. Der kommt nämlich rein marschiert. Bodhi, nochmal zur Erinnerung, Zaydens Cousin. Auch er hat einen frisch gestutzten schwarzen Lockenschopf. Also auch die haben anscheinend alle eine neue Frisur jetzt in Risha bekommen. Vielleicht war der Friseur da und hat sie einmal alle...
Das ist der Barber des Vertrauens.
Ja, genau so. Naja, auf jeden Fall, er hat eine Nachricht dabei von einem Reiter aus Biscayeth und er würde auch warten, dieser Reiter, falls Brennan noch eine Antwort schreiben möchte. So, der neue Name von Brennan ist nicht mehr Sorengale, sondern Lieutenant Colonel Azurai. Vivi, gib alles.
Also zuerst mal habe ich mir den Rang angeschaut, weil ich muss das einfach von vorne nach hinten angehen. Lieutenant Colonel ist zwischen Major und Colonel. Vielleicht ist das auch eine gute Info, um zu merken, wie hoch der tatsächlich ist. Weil wenn die aus dem Sky of War College hier aussteigen und in den Dienst eintreten, sind die ja First Lieutenant, glaube ich zumindest, jetzt im Kopf zu haben. Und dann arbeiten die sich ja erstmal hoch, dann kommt noch Captain, Major. Und wir kennen ja ein paar Major, zum Beispiel Ephendra.
Gut, kennen tun wir die nicht.
Nee, namentlich kennen wir die. Und Colonel ist ja zum Beispiel Atis. Ich will damit nur sagen, Lieutenant Colonel ist ziemlich, ziemlich hoch in der Befehlskette. Gerade wenn man das Alter bedenkt von Brennan.
Ja, aber er gibt ja eine super Erklärung dafür. Ja gut, alle, die ranghöher sind, sterben wie die Fliegen, also.
Aber wen meint er denn? Ich meine, er ist ja in der Befehlskette im Moment außerhalb von dem navarianischen Militär. Er bewegt sich ja quasi nur in diesem Arisha-Kreis. Und dann frage ich mich halt, gehen die so oft aktiv schon in Kämpfe mit den Vennen, dass dort die Leute sterben? Oder auf wen bezieht er sich denn?
Weiß ich nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass er ja schon vielleicht mit Fenn zusammengearbeitet hat, als damals die Rebellion war oder dass da schon irgendwie was... Ich weiß nicht, wie die abgelaufen ist, aber warum springt Brennan so plötzlich um? Die sind ja hier nicht erst seit 3 Tagen da wieder zusammenarbeiten. Vielleicht hat da vorher schon irgendwas bestanden und die hatten ihre eigenen Rangfolgen schon. So, dann sind die ganzen Fans und Maris und wie sie heißen, sind ja dann alle gestorben. Wer weiß, wer da noch übrig geblieben ist. Mhm. Und jetzt haben die sich dann vielleicht dann nochmal neu geformt. Und wie du sagst, die kämpfen jetzt mit den Veneni und plopp, 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 tot, tot, tot. Zack, bist du in der Rangfolge. So schnell kannst du dich nicht hochschlafen, wie der sich hier hochgearbeitet hat.
Folgt uns mehr für Tipps, wie man aufsteigen kann. Es gibt nur 2 Optionen, laut Tiffy und mir.
In diesem Universum.
Okay. Nee, jetzt hast du es gesagt. Okay, so, außer seinem Rang habe ich mir dann noch den Nachnamen angeschaut. Diese Aussprache ist jetzt wieder katastrophal, aber ja, Azurai.
Also für mich mit diesem E-I-G-H würde Azurai am meisten Sinn machen. Es wird Azurai, aber, okay, glaube ich, Azurai ausgesprochen. Aber da ist ja auch ein Unterschied zwischen British und American English.
Dann bleibe ich mal bei Azurai. Es heißt entweder Resurrection oder To Rise Again.
Passt ja.
Passt ja beides. Interessant ist auch, dass das im direkten Gegensatz zu dem Namen von seinem Drachen steht. Der heißt ja übersetzt Tod. Also hätten wir hier einmal den Drachen, der Tod heißt, und dann sein neu gewählter Name, der Wiedergeburt oder nochmal Auferstehen heißt. Und alleine das bestätigt mich immer wieder in dieser Theorie, was ja auch die meisten Leute so ein bisschen irgendwo glauben, dass Brennan tatsächlich eigentlich gestorben ist und in irgendeiner anderen Form, auf irgendeine Art und Weise hier wieder unter die Lebenden gekommen ist.
Was aber dann spannend wäre, ob Marb das direkt gewusst hat, dass er wiederkommt oder wie das dann auch vonstatten gegangen ist.
Ja.
Weil der Drache spürt ja den Verlust. Und wenn der dann aber so ein paar Minuten gebraucht hat, bis er wieder da war, was hat der Drache in der Zeit gemacht? Was hat er gefühlt? Hat er das erahnt? Das wäre auch spannend zu wissen. Wie war diese neue Verbindung? War das die alte Verbindung? Ist das eine neue Verbindung?
Ich traue seinem Drachen auch einfach nicht.
Nee, ich auch nicht.
Aber das ist ja auch so Farbe-Miststück. Deswegen, und alleine schon deswegen, traue ich diesem Drachen nicht. Ich gebe es zu. Aber noch zu Brennan, bevor wir weiter jetzt im Buch gehen. Ich fand es so nett, dass hier einmal so diese Erwähnung kam, dass diese Küchenhelferin, dass die mal noch mal kurz in seine Richtung geguckt hat und gelächelt hat. Weil ich glaube, Brennan ist ein richtiger Frauenschwarm.
Ich glaube immer noch, dass der schwul ist.
Ich habe doch nicht gesagt, dass der auf die steht. Ich wollte doch nur sagen, ich glaube, dass der eine gute Wirkung hat.
Ja, warum nicht?
Ich glaube, dass der so ein Charmeur sein kann. Dass der so eine Ausstrahlung hat. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das kann ich mir bei dem richtig gut vorstellen. Noch mit seinem Grübchen, dass der, ja, dass der so ein bisschen flirty, Charmeur-mäßig kann sein. Wenn er das möchte.
Ich vielleicht aber auch unterbewusst. Es gibt ja auch so Menschen, die so eine Wirkung haben, obwohl sie das gar nicht wollen oder gar nicht das so rüberbringen möchten.
Ja, das wollte ich noch sagen. So.
Sehr gut. Brennan muss jetzt gehen, denn die haben eine Sitzung im Revolutionsrat. Und dann ist er jetzt erstmal weg. Und Violet guckt sich in diesem Saal, in der Küche, in dem Haushalt einfach um. Da sind auch mehrere Wachen, die sich aber nicht wirklich dafür interessieren, wo Violet jetzt da rumläuft. Ich denke, dass sie ein Auge auf die haben, aber sie lassen sie einfach gehen. Das bedeutet für sie und auch für uns, sie ist keine Gefangene, stand jetzt. Also es ist klar, die kann sich bewegen. Ich vermute, wenn sie gegangen wäre, dann hätte jemand, glaube ich, was gesagt oder sie aufgehalten.
Ja, apropos Bewegung, ist dir aufgefallen, dass hier so ein Nebensatz kommt, dass Brennan sich verdächtig schnell bewegt hat?
Ja.
Das habe ich nämlich auch mir angestrichen mit meinem blauen Post-it.
Sehr gut.
Jetzt, wo ich sie wieder habe, muss ich sie unterbringen. Weil ich fand es ein bisschen komisch, dass sie sagt, ach, der muss ja in Eile gewesen sein, weil ich kann den nirgends mehr sehen. Und da habe ich überlegt, das könnte jetzt halt mal wieder mehreres sein. Wir wissen ja, dass die ihre Geschwindigkeit erhöhen können. Kann man das so sagen? Klingt irgendwie blöd, oder?
Maximieren können, verbessern.
Dankeschön, klingt besser. Ja.
Such dir was aus.
Ja, es könnte das sein. Aber wir wissen ja auch, dass zum Beispiel die Wennen die Fähigkeit haben, auch mal von einem Ort zum anderen sich zu bewegen. Recht zügig. Und unauffällig, wenn sie mit ihrem Stabchen auftippen. Also ich habe es mir angestrichen, kommt weiter in meine paranoide Schublade zu Brennan.
Ich finde, Brennan ist ein sehr, sehr komischer Charakter. Man weiß quasi nichts von ihm und die Infos, die wir haben, bringen uns nicht wirklich weiter. Also das könnte alles so nichts sein bei ihm.
Und vor allem erfahren wir ja immer nur, was Violet zu ihm denkt. Und selbst sie schwankt ja in ihrer Wahrnehmung. Ich weiß gar nicht, wie oft hier in diesem ersten Kapitel schon erwähnt wurde, ein Teil von ihm kommt ihr bekannt vor, aber trotzdem ist er ganz anders. Also selbst Violet schafft es ja irgendwie nicht, ihre Gedanken zu ihm in Einklang zu bringen.
Genau. Sie sagt ja auch, Brennan könnte genauso gut ein völlig Fremder sein. Der Satz kommt ja genauso. Also sie läuft jetzt hier durch die Küche und läuft einen langgestreckten Gang hinunter. Es ist eine gewaltige Halle. Die Architektur ist sehr, sehr außergewöhnlich, auffällig. Und ich glaube, Violet ist da schon sehr fasziniert von.
Ich glaube auch, dass Ryerson House deutlich schmuckvoller ist als Festung. Es ist, glaube ich, so diese Mischung, die auch sie fasziniert, dass es grundsätzlich aufgebaut ist wie eine Festung und auch ja standgehalten hat bisher. Aber dass es auch einfach ein Zuhause und ein Palast gleichzeitig ist. Von daher stelle ich mir das deutlich schöner vor als jetzt zum Beispiel das Biscay War College. Das stelle ich mir viel kälter vor.
Ich habe irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl auch an eine Kirche, wenn ich das so lese, ne? Mit diesen.
Zu Ryerson House.
Ja. Mit diesen Fenstern, diese ganz vielen kleinen Fenster, die mächtigen Flügeltüren, dann diese schmückenden Elemente an diesen hohen Wänden, die wie ein Muster, oder die ein Muster zu bilden scheinen und so. Ja, also das erinnert jetzt nicht so an so eine typische Festungsburg.
Nee, die ist ja einfach nur kalt.
Ja, aber da scheint es wirklich wohnlich zu sein. Wo ist es ja auch Ryerson House? Also es ist ja kein College oder so, es ist ja wirklich ein Haus. Und ein Haus stellt man sich auch wohnlich vor.
Nee, deswegen, also ich stelle mir das recht schön vor, muss ich gestehen.
Sie geht jetzt durch die Haupthalle des Hauses und dann hört sie Stimmen aus einem Raum, der auf der gegenüberliegenden Seite liegt. Die Tür steht auch sperrangelweit auf. War für mich am Anfang so ein bisschen, warum? Aber gut, wir kriegen ja gleich erklärt, es darf ja jeder zuhören. Was überlegst du?
Ich habe überlegt, ob das bei mir auch sperrangelweit offen heißen soll. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen am Überlegen. Bei mir steht, one of the doors is pitched open.
Doch, heißt nicht pitch open auch sperrangelweit offen?
Das habe ich ja gerade überlegt.
Ich glaube schon.
Habe ich selten benutzt, das Wort.
Ich auch, aber ich glaube ja.
Deswegen habe ich nur Fragen geguckt. Ich habe einfach gerade in meinem Kopf überlegt, heißt das dasselbe?
Sie geht auf jeden Fall in diese Richtung, sie hält drauf zu und sie erkennt Brennans tiefe Stimme. Also der hat einen richtig dunklen Bass und das habe ich nicht mehr im Kopf gehabt. Ich dachte, dass der so eine, jetzt nicht mega hohe Stimme hätte, aber ja, so eine hundsgewöhnliche, normale Männerstimme. Aber die scheint ja richtig tief zu sein. Ich stelle mir die sogar noch tiefer als Zaydens vor.
Ja, ich auch. Und das bringe ich so gar nicht mit ihm in Einklang.
Nee, ich auch nicht.
Weil wenn ich mir das so optisch vorstelle, hat Brennan für mich was viel Weicheres. Und ich finde, man assoziiert automatisch dann auch so eine dunklere männliche Stimmlage eher mit so einem kantigen Charakter. Wie Zayden. Da habe ich auch das irgendwie innerlich so gedacht, so, hätte ich jetzt ganz andersrum gesehen. Und dann kommt ein Satz, da brauche ich jetzt deine Hilfe auf jeden Fall im Deutschen. Ich muss jetzt nämlich nochmal zurückspringen zu unserer endlosen Diskussion in Buch 1. Als es darum ging, wie viele Rebellionskinder müssen zusammen sein. Ja, guck mal, ich wusste direkt, du wirst dich freuen.
Ist mir auch direkt aufgefallen, ich klär's direkt auf, hier steht 3 oder mehr.
Ja.
Aber das macht keinen Sinn. Es ergibt wirklich gar keinen Sinn, dass es jetzt hier auf einmal nochmal 3 oder mehr sind. Nicht mehr als 3.
Aber bei mir war es ja schon in Buch 1 so formuliert. Weißt du das noch?
Ja, klar. Aber das macht dann zu diesem, wer mit Garrick und Imogen trainiert, da sind es ja dann 3 in einem Raum. Und dann, das ergibt einfach keinen Sinn.
Aber es macht dann Sinn, warum die bei diesen nächtlichen Ausflügen immer zu dritt waren. Dann hat das ja gereicht.
Da finde ich, da macht hier das, der ganze Abschnitt ist für mich super schwierig zu verstehen. Denn auch hier sagt Violet ja nochmal in diesem ganzen Abschnitt, dass sie ja still und heimlich unter General Melgrins Nase diese Stadt wieder aufgebaut hätten und dank der Male, mit denen die Kinder der hingerichteten Rebellionsführer gezeichnet wurden, dass sie dadurch vor Melgrins Siegelkraft sicher sind. Und da denke ich mir, Melgrin kann Schlachten vorhersehen.
Aber das steht bei mir.
Aber eine Stadt aufbauen hat doch nichts mit einer Schlacht zu tun. Bedeutet für mich, das hätte Melgrin sowieso nicht gesehen.
Aber der Satz dahinter, finde ich, hat das für mich das erste Mal sinnvoll erklärt. Da steht ja, he can't see the outcome of any battle they're present for, so he's never been able to see them organizing to fight here. Also für mich hat das so geklungen.
Das steht hier nicht.
Wie, das steht bei dir nicht?
Pass auf, Melgrin kann von keiner Schlacht, bei der sie anwesend sind, den Ausgang vorhersehen. Deshalb hat er auch nie sehen können, wie sie sich hier formieren. Hier steht nichts von Kämpfen.
Ah, bei mir steht das aber. Bei mir steht das nämlich so, dass ich es jetzt endlich verstanden habe, dass ja quasi diese ganze Stadt aufgebaut wird mit dem Ziel, ja, diese Revolution zu starten. Das heißt, dass grundsätzlich ja immer ein Konflikt daraus entstehen wird. So, und so steht das nämlich bei mir, dass dieses ganze Aufbauen und Organisieren ja über kurz oder lang immer zu einem Konflikt führen wird und dass das deswegen von Melgrin nicht gesehen werden kann.
Aber dann ist Melgrin weitaus mächtiger, als man denkt.
Ja, aber bei mir der Satz hat Sinn gemacht. Zum ersten Mal.
Dann ist trotzdem die Frage, was genau kann Melgrin denn sehen? Also klar, wenn du dir überlegst, ich will jetzt kämpfen, das ändert sich ja dauernd nochmal, wie du einen Kampf angehst. Das ist was für mich, dieses in die Zukunft schauen. Da hängt ja so viel Schicksal und so viel Zufall noch mit rein. Also mir kann keiner sagen, wenn ich jetzt plane, morgen dich umzulegen, dass da jetzt nicht noch irgendein Zufall, Schicksal oder was weiß ich, dass das jetzt klar ist, wie das passieren wird. Kann mir keiner sagen.
Glaube ich. Nee, glaube ich auch nicht. Entweder ist es dann so, dass sich immer, wenn eine Person eine andere Entscheidung trifft, auch die Version bei ihm ändert.
Da wirst du ja wahnsinnig.
Oder deswegen braucht er ja starke Schilde. Ich glaube, der muss selbst filtern oder abhalten, dass der nicht die ganze Zeit was sieht. Oder es ist tatsächlich so, dass so verschiedene Szenarien parallel bei ihm dann laufen. So und so könnte es ausgehen, je nachdem, wie sich jemand entscheidet. Aber egal wie, ich bin voll auf deiner Seite, du brauchst da ein Filtersystem oder eine innere Blockade, damit du nicht durchdrehst, weil du den ganzen Tag dieses Zeug in deinem Kopf abspielen
siehst. Vor allem lernen wir ja auch noch eine Person kennen, die Siegelkraft hat, alles vorhersehen zu können. Nicht nur Schlachten, also noch eine Stufe höher als Melgrin. Und ich muss sagen, die Siegekraft ergibt für mich keinen Sinn. Da habe ich wirklich Probleme mit.
Ich mag die Person sehr, sehr gerne. Ja, die Person ist super, aber ich kann immer noch nicht nachvollziehen, warum es diese Siegekraft überhaupt geben kann. Für mich ist die Siegekraft zu mächtig.
Deswegen hält er sie auch geheim.
Mhm. Nur so das ganze Buch wurde ja immer wieder gesagt, es darf das und das und das, darf's und kann's nicht geben, weil das einer einzelnen Person viel zu viel Macht in die Hände gibt. Und dann kommt aber diese Siegelkraft auf einmal. Hab ich irgendwie noch nicht so ganz verstanden,
ja, storytechnisch. Ja, bedeutet aber bei der Person, dass da auch viel mehr dahinter steckt, als wir aktuell wissen. Naja, schauen wir mal.
Sind wir abgewichen wieder?
Minimal. Violet sagt, dass es zwischen Ryerson House und Bisgaeth schon so ein paar Gemeinsamkeiten gibt. Diese kopfsteingepflasterten Böden, stahlverstärkten Flügeltüren am Eingang. Klar, ne, ist beides eine Festung, dass die Gemeinsamkeiten haben, ist ja ganz normal. Jetzt ist es so, dass Bodhi und Imogen ebenfalls zuhören. Die stehen neben diesen offenen Türen. Also die hören jetzt oder lauschen zu dritt, obwohl es ja ein offizielles Lauschen ist. Ja. Wir hören jetzt durch Violet bei dieser Sitzung des Revolutionsrates zu. Prinzipiell geht's jetzt natürlich darum, was machen wir mit den ganzen Reitern, die jetzt hier sind? Bisgaeth denkt ja wahrscheinlich, dass die tot sind. Fliegen die zurück? Bleiben sie hier? Wie geht's jetzt weiter? Das ist so diese große Frage. Und was auch noch entschieden werden muss, wie geht's mit Violet weiter? Also manche aus diesem Rat finden jetzt, dass sie eine Verräterin ist oder dass sie wahrscheinlich nicht ihr Geheimnis für sich behalten wird. Andere kämpfen dann, unter anderem natürlich Zayden und Brennan, dass sie natürlich dicht halten kann, dass sie mit ihnen gekämpft hat und wie das jetzt alles weitergehen soll. Und viel mehr besprechen die jetzt hier nicht. Also wir kriegen halt jetzt ganz viele neue Charaktere mitgeteilt und deren Namen. Aber an sich passiert jetzt hier in diesem Revolutionsrat nicht mehr viel mehr. Da ist halt immer relativ viel Zwischengebrabbel, weil Violet uns einfach jetzt mal sagen muss, wer spricht denn da überhaupt? Aber auch sie kennt ja teilweise die Leute nicht. Das haben wir jetzt aber durch Vivi in die richtige Richtung gebracht. Und also beziehungsweise werden wir durch Vivi in die richtige Richtung bringen. Vivi, hau raus, wen haben wir da jetzt vor uns sitzen?
Okay, also generell besteht diese Versammlung aus 7 Personen. Das heißt, wir haben Zayden und Brennan und dann noch 5 weitere Reiter. Das ist schon mal so die erste wichtige Info, dass das alles Reiter sind, die hier in dieser Versammlung vertreten sind. Wir haben keine Schreiber, wir haben keine Heiler und wir haben auch keine Infanteristen hier sitzen. Und ich denke, dass das schon eine Besonderheit ist, weil grundsätzlich war ja die Führungsperson im Ryerson House war ja Infanterie. Und jetzt haben wir hier auf einmal eine Versammlung rein aus Reitern. Es sind also 5 Unbekannte, Stand jetzt. Davon sind 3 Frauen und 2 Männer. Soll ich sie wirklich mal durchgehen? Ich habe wirklich alles rausgesucht, was ich konnte.
Ich nicht, also du musst das durchgehen.
Okay, Person 1, die genannt wird, ist ein Mann, auch ein bisschen älter schon. Der hat auch eine Augenklappe, tatsächlich. Habe ich total vergessen, dass der eine Augenklappe hat.
Ich auch.
Und so das Prominenteste in seinem Gesicht ist diese gebogene Nase. Deswegen nennt Violet ihn auch gerne öfter in diesem Buch Hawk Nose. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist.
Habicht Nase, oder?
Doch, ich glaube schon. Sein richtiger Name ist aber tatsächlich Major Ferris. Vom Rang her wichtig, der steht also unter Brennan. Ich habe auch seinen Vornamen rausgesucht.
Oh.
Ja. Er hat jetzt wieder so einen Vornamen, wo ich mir denke, nee, dann lieber Major Ferris.
Rudolf!
Nee. Jetzt kommt wieder meine Aussprache. Es ist Ulysses.
Ach Gott.
Der Ulysses Ferris. Ja, da würde ich auch nicht mit Vornamen angesprochen werden wollen. Sein Drache, möchtest du die Farbe raten?
Grün.
Ja, ist er wirklich. Sehr schön. Ein grüner Schwertschwanz. Und der Name ist sogar auch bekannt. Er heißt nämlich Fun. Also F-A-N-N. Das musst du schon lachen. F-A-N-N. Die Übersetzung war jetzt ein bisschen schwierig von dem Namen. Ich hab's versucht rauszufinden.
Spaß.
Was der übersetzt. Nee. Schön wär's. Es ist tatsächlich so, dass es keine direkte Übersetzung davon gibt, weil das aus so vielen verschiedenen Sparten kommen könnte. Ich hab's mal gefunden mit, es ist so ein bisschen was Richtung Nobel geht oder erhaben. Dann habe ich aber auch ganz andere Dinge gefunden. Ja, es gab so viele verschiedene Übersetzungen, dass ich bei dem Namen jetzt sage, bin ich mir unsicher, was er uns, ja, ausdrückt. So, das wäre die erste Person. Die zweite, die genannt wird, ist eine Frau. Eher kleinere Statur, aber ganz schwarze Haare.
Und dunkelbraune Haut.
Ihr Name ist Trissa. Und pass auf, du wirst es jetzt lieben. Das war's. Kein Nachname, kein Rang,
stirbt.
Kein Drache, keine Siegelkraft bekannt. Nichts bekannt.
Ja, stirbt.
Geht verloren. Das war's. Todesurteil. Da ist es.
Richtig. Geht mit Iron Flame genauso weiter, wie es bei Dylan in Fourth Wing auch gestartet hat.
So, Person 3 ist wieder ein Mann.
Ja, der nicht ganz unwichtig ist.
Ich wollte gerade sagen, groß, so ein bisschen, der erinnert mich auch so ein bisschen an einen Bär. So ein bisschen Richtung Garrick tatsächlich.
Ja.
So rein von seiner Ausstrahlung her. Ich würde sagen, so das, was man an ihm so kann, gut als Erkennungsmerkmal haben, ist dieser silberne Bart, den er hat. Weil der wird ja öfter erwähnt, dass er sich da auch so ein bisschen in Gedanken durchfährt. Ja, genau. Sein Name ist Felix Gerald. Gerald, bei dem weiß ich auch Drache. Bei dem weiß man noch mal ein bisschen mehr. Farbe, möchtest du?
Braun.
Nein.
Orange?
Nein.
Ach, dann ist es rot.
Ja, es ist ein roter Schwertschwanz. Und der Name von seinem Drachen ist Njurlach. Heißt übersetzt wolkig, cloudy oder overcast.
Oh, wolkig mit Aussicht auf Laichbällchen. Wolkig mit Aussicht auf Pulloverschweine.
Richtig.
Aber passt zu Felix, finde ich.
Ja, schon, oder?
Ja, total.
Übrigens hat mir vor kurzem jemand erzählt, ich glaube, es war bei meinem Kurztrip nach Dublin, dass es so eine Geschichte gibt, wo Schafe, wenn sie sterben, zu Wolken werden.
Oh.
Ist das nicht süß?
Ja, deswegen zählen wir auch Pulloverschweine beim Schlafen.
Deswegen ist es auch so oft bewölkt in Beskaev.
Vermutlich. Ja. Die sterben dort ja wie die Fliegen, wenn Ternung hat.
Oh Gott. So, Person 4 ist wieder eine Frau. Die ist jetzt auch noch mal ein bisschen älter. Ist aber gebaut wie so eine Kriegsaxt, steht bei mir.
Die Doppelaxt.
Die Doppelaxt, richtig. Hat blonde Haare und von ihr ist auch nur der Vorname bekannt.
Tod.
Sie heißt Kühlin, also mit zweimal Y. Oh. Ich habe es jetzt einfach mal so interpretiert von der Aussprache. Ja. Den Drachen kennen wir nicht, aber ihre Siegelkraft, das ist die erste, von der wir die Siegelkraft hier kennen. Sie ist ein Agrarian. Das heißt, sie kann Pflanzen wachsen lassen. Also Agrar. Ihre Siegelkraft hat mit Agrar zu tun.
Ja, geil. Hätte ich auch gern.
Ja gut, meine Pflanzen sterben ja immer.
Ja, das stimmt. Meine nicht. Aber das ist super praktisch.
Wassermelonenpflanze, sage ich da nur.
Die zwei, die auch eine hatten, die, da sind sie früher gestorben als bei mir. Bei mir hat die noch am längsten gehalten.
Toll. Der Leidensweg war länger.
Ja, aber an sich eine coole Siegelkraft, gerade wenn du Selbstversorger bist. Was die ja auch vielleicht teilweise sein mussten. Da kannst du dir deine Zucchini und deine Tomaten mal schön selbst hochziehen. Ah ja, läuft.
Ja, so, und dann kommt Nummer 5. Nochmal eine Frau, eine ein bisschen breiter gebaute Brünette, auch mit so ein bisschen olivfarbenem Haar. Und sie hat eine einzelne silberne Strähne in ihren Haaren. Da würde ich gerne noch irgendwann erfahren, warum das so ist. Weil wenn ich silberne Haare lese, vor allem wenn es hier so eine einzelne Strähne ist, da könnte man ja mal wieder so ein bisschen paranoid werden.
Boah, weiß ich nicht. Es gibt ja.
Aber sie guckt nachher so oft Violets Haare sich an in dem Kapitel. Das ja. Steht da sogar extra an einer Stelle, dass sie auf die silbernen Enden von Violet schaut.
Ja, ich hab's hier gerade vor mir. Ich weiß. Vielleicht ist sie auch einfach neidisch.
Aber ihr richtiger Name ist Suri.
Der ist schön.
Bei ihr weiß ich weder den Nachnamen noch die Tod. Siegelkraft, aber. Weißt du, was das Gemeine ist? Dass man von den drei Frauen die Nachnamen nicht weiß.
Oh, das ist echt fies.
Ja, von den zwei Männern wissen wir den Nachnamen und dann kommen hier unsere drei Frauen, die kriegen alle nur einen Vornamen. Das ist ja schon diskriminierend, oder?
Ja, schon so ein bisschen.
Aber ich habe die Farbe und die Schwanzart des Drachen noch gefunden.
Orange, Dolch. Nee, waren zwei bis jetzt Schwertschwänze, ist das bestimmt auch ein Schwertschwanz?
Nein.
Nee, dann hau raus.
Du bist Farbe und Schwanz vorbei. Ja. Es ist ein brauner Keulenschwanz.
Oh, nee, also braun. Ich traue denen jetzt alle nicht so den loyalsten Drachen zu.
Aber Braun, die sind ja voll loyal.
Ah ja, deswegen. Das geht in meinem Kopf gerade nicht zusammen, muss ich gestehen.
Und der Grüne von Ferris, der. Ja. Naja, auf jeden Fall, das war's, was ich zu ihr rausgefunden habe. Aber sie trägt einen Emerald. Wie heißt das im Deutschen?
Grün.
Emerald? Nennt man das?
Emerald Green. Emerald ist grün.
Gut. Ich wollte es jetzt ein bisschen spezifischer, ob man Smaragd. Auch im Deutschen Emerald.
Smaragd?
Ach, danke.
Oder?
Ja, ich habe doch sogar diese Buchreihe gelesen: Rubinrot, Saphirblau und Smaragdgrün.
Ja, also voll gut hängen geblieben.
Super. Also, die trägt einen smaragdgrünen Ring. Der wird nämlich auch extra erwähnt. Und dann weiß ich aber nicht, was der zu bedeuten hat. Es kommt auch nichts dazu und ich habe nichts gefunden zu diesem Ring. Aber der Ring hat mich ein bisschen getriggert, weil, kleiner Spoiler, ich glaube mich zu erinnern, dass doch ein anderer Ring auch dieselbe Farbe hat in Onyxstorm.
Keine Ahnung.
Gut, du bist raus. Alles klar, das war's mit meiner Zusammenfassung hier. Wie fandest du die Personenübersicht?
Toll, schön. So habe ich mir das vorgestellt.
Konntest du mir folgen?
Ja, auf dich ist einfach Verlass. Schön.
Gut, dann können wir weitermachen mit der Story, oder?
Ja, gut, wie gesagt, viel mehr ist ja nicht. Also der Revolutionsrat, die sind sich ja so gar nicht einig, wie sie das jetzt hier handhaben wollen. Sie überlegen ja noch, wen schicken sie zurück, wer bleibt hier. Es sind ja Zayden, Garrick, Bodhi, Imogen und drei weitere Gezeichnete plus
das
Violet.
Das müsste doch dieser komische, wie hieß er?
Mason,
Eva und wie hieß der andere nochmal? Nitzienen, das war er nicht, oder?
Ja.
Sierra.
Ah, nee.
Nee. Der ganz am Ende einmal erwähnt wurde. Wo ich noch wo ich so unnötig. War das Sierra?
Weiß ich nicht. Aber ich hab die alle schon wieder. Wer ist denn gestorben?
Warte.
Liam
und Soleil sind gestorben.
Ja, genau.
Moment, ich krieg das hin.
Aber wer sind dann die anderen drei?
Ja, nee, wir waren soweit gut. Aber ich überlege gerade, wie der nochmal hieß.
Ich dachte, es wäre Sierra, Aya und Mason. Nee, war es Mason? Ja, doch.
Ja, Mason war's. Wo stand denn jetzt nochmal dieser blöde Name von dem?
Der kommt, glaube ich, einmal vor. Ja, ist ja egal.
Ja, der kam einmal vor, das stimmt. Jetzt finde ich ihn nicht mehr, aber ich könnte schwören, es wäre was mit C gewesen.
Man hätte sie hier auch einfach aufschreiben können und es wäre gut gewesen. Aber nein, wir müssen drei Gezeichnete aufschreiben. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, und sie wollen ja nur 6 zurückschicken. Also ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, die wollten Zayden und Violet da behalten.
Jo, denke ich auch.
Das war jetzt das Naheliegendste, hätte ich mal gesagt. Aber bevor wir über die Seite weitergehen, ich habe jetzt auch nicht mehr viel tatsächlich dazu, aber ich liebe es, dass Tern hier sie so ein bisschen in ihre Schranken weist, auf der Seite. Also, dass er sie so indirekt darauf hinweist, dass sie ja schon unbewusst es an Dane verraten hat. Und wenn sie jetzt gewusst hätte, dass Brennan lebt, wäre das ja noch ein Geheimnis, das Dane gewusst hätte in dem Moment. Und dass er ihr auch so sagt, du bist unlogisch quasi, wie jetzt das halbe Buch noch kommen wird. Also sie wird sich ja auch jetzt nicht verbessern. Dieses unlogische Verhalten zieht sich ja durch Ivanflame jetzt hart durch. Und Tern haut's hier schon mal einmal raus. Aber selbst der kriegt die ja nicht in den Griff in dem Sinne.
Ja.
Ja.
Tern ist schon
super. Da geht der
Rant
los. Genau, ich habe auch hier ein Post-it und habe reingeschrieben, die Abfackerei geht los.
Ich finde auch so süß, wie er dann sagt, sag den Menschen, sie sollen dich ins Tal bringen, sobald sie fertig sind mit Politisieren. So gut.
Ja, ich glaube, dass der sich einfach das bei allem denkt, was hier gerade besprochen wird, dass das eh lächerlich ist. Der ist da eher Team Zayden mal wieder, weil am Ende vom Tag ist es ja auch tatsächlich so, dass Zayden hier das Zepter in der Hand hält und sagt, ja schön, ihr könnt mir jetzt hier Ratschläge geben, aber mehr auch nicht. Und ich glaube, dass auch Tern das als Zeitverschwendung für sich interpretiert und sich denkt, komm, lass die mal da alle ihre Meinung sagen, ist mir sowieso scheißegal, was die da von sich geben.
Erstens das und zweitens hat Tern schon längst eine Entscheidung getroffen, wie es hier weitergehen soll.
Ja, Zayden ja auch.
Richtig, und vermutlich auch die gleiche. Höchstwahrscheinlich haben sie Geld, Tern und Zayden da auch schon drüber gequatscht. Die haben einen Plan im Kopf und Tern ist sowieso egal, was die Menschen entscheiden. Und dementsprechend, nach ihm die Sinnflut, der denkt sich, lass die labern, bring mir langsam mal mein kleines Mädchen zu mir. Wir müssten da noch kurz über das nicht mehr goldene Tier sprechen. Zayden sagt ja jetzt auch, so, wir sind jetzt hier fertig. Es ist schön, dass ihr hier eure Zweifel, eure Sorgen einmal angebracht habt. Aber gut, sie hat für uns gekämpft. Wir werden das entscheiden. Dane und sie sind jetzt Feinde in Biscayeth. Also sie wird sowieso Feinde haben, aber Dane ja jetzt auch. Der zählt nicht mehr zu ihren Freunden. Stand jetzt. Jetzt muss man halt überlegen, wie geht's halt jetzt weiter. Aber Zayden bricht das Ganze ab. Brennan sagt dann, er erwartet noch einen Lagebericht zu Solja und dass sie die Sitzung des Revolutionsrates erstmal vertagen. Und damit ist das auch beendet.
Richtig. Es sind noch so 2-3 Sachen, die ich gerne noch kurz erwähnen würde. Also erstens erfahren wir jetzt hier, dass Zayden so ein bisschen für Violet gebürgt hat. Was das genau bedeutet, wird nachher nochmal in einem anderen Kapitel ganz deutlich, das würde ich jetzt hier einfach mal noch so stehen lassen, aber das kennen wir ja von Zayden. Er hat ja auch vorher schon für die anderen Rebellionskinder die Verantwortung übernommen, also das passt eigentlich zu seinem Wesen wie die Faust aufs Auge, nennen wir es jetzt mal. Und er schmeißt sich ja auch hier vollkommen in den Ring für sie. Also das ist auch das, was sich durch alle drei Bände ja zieht, dass für ihn die Prioritäten ja ganz klar sind. Da steht an allererster Stelle immer Violet. Und wenn er hier sich mit der ganzen Versammlung muss anlegen, dann ist das so. Das ist dem auch wirklich scheißegal. Umso schlimmer fand ich es dann, dass sie da vor der Tür steht und sagt, ja, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich ihm das ja sogar glauben. Und da, du verdrehst die Augen und da ging auch mein Rant los hier. Weil ich finde sie da massiv ungerecht. Weil sie sagt ja immer, ja, mein Herz ist noch nicht bereit, ihm zu verzeihen, aber von der Logik her würde ich ihm gerne verzeihen. Was will sie denn jetzt hier noch mehr? Klar, seine Geheimnisse sind scheiße, aber dass er mit allem, was er hat, hinter ihr steht und sie liebt, ist für jeden offensichtlich. Da kann die mir auch nicht sagen, dass das für sie nicht offensichtlich ist.
Ich finde, das sind auch einfach zwei Paar Schuhe. Also, ich verstehe es, dass sie hier jetzt in dem Moment sagt, du pass auf, ich brauche Abstand, wir kappen jetzt mal hier kurz unsere Beziehung. We are on a break. Ne, so. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber du kannst nicht im gleichen Atemzug ihm jetzt weiter so komische Dinge unterstellen, die ja gar nicht stimmen. Wie du sagst, das ist ja offensichtlich, er liebt sie, er steht hinter ihr und so weiter und so fort. Das sind einfach zwei Paar Schuhe. Ich bin der Meinung, sie müsste ihm das anerkennen, dass er hier wirklich das Richtige im Kopf hat und hinter ihr steht. Gleichzeitig ist es für mich aber auch vollkommen okay, da sie sagt, ich brauche jetzt hier eine Pause und ich muss mal kurz gefühlstechnisch hier alles für mich sortieren.
Ja,
aber richtig. Sie vermischt ja das komplett.
Wollte ich gerade sagen, sie trennt es nicht. Und auf der einen Seite denke ich mir, natürlich, kein Mensch ist perfekt. Ob das jeder auch wirklich trennen könnte voneinander, wage ich zu bezweifeln. Hier aber als Außenstehender, wenn ich das Buch lese, bin ich der Meinung, er hat genug getan oder macht auch hier genug, als dass man ihm das anerkennen könnte. Dann wirft sich ja auch noch Brennan in die Diskussion ein, spätestens an dem Punkt, wo es dann wirklich drum geht, dass, sag ich mal hier, Ferris und Suri, das sind ja so die zwei, die am deutlichsten gegen Violet schießen. Die wollen sie ja auch wirklich wie eine Art Gefangene jetzt hier halten, um ja nicht Gefahr zu laufen, dass die irgendwas verrät. Und an dem Punkt mischt sich dann auch Brennan mal ein bisschen deutlicher ein und sagt dann auch, hört mal, ihr solltet im Hinterkopf behalten, mit welchem Drachen ist die verbunden, ne? Und was steckt hier alles noch dahinter? Und da kommt jetzt dasselbe wie mit Zayden. Sie ist jetzt hier schon wieder so in ihrem Negativen, dass sie ja Brennans Aussage so komplett negativ bewertet und sagt, boah, bin ich für den nach den ganzen Jahren jetzt also wirklich nur noch ein Anhängsel und eine Schwäche von Zayden, habe ich überhaupt nicht so verstanden. Ich habe das eher so verstanden, dass Brennan genau weiß, auf was diese Mitglieder hier ihren Fokus legen. Und für die ist einfach aktuell Zayden viel wichtiger als sie. Und er hat sie damit versucht zu schützen, indem er sagt, so, bevor wir hier mal ganz in die falsche Richtung abbiegen, bedenkt mal bitte, was da für ein Rattenschwanz dranhängt. Also ich fand das clever von ihm, den Fokus noch mal in die Richtung zu lenken.
Total. Absolut, stimme ich dir zu 100% überein. Aber erstens ist ihr Hirn immer noch so ein bisschen vernebelt. Klar, denken wird die an der Stelle immer noch nicht. Aber sie will hier auch gerade nicht das Gute hören. Sie hört jetzt das ganze Negative, dass die Leute gegen sie schießen. Und sie kann jetzt hier nicht das Gute aus diesen Aussagen rausziehen.
Ja.
Muss man jetzt einfach mal, glaube ich, so stehen lassen.
Ich finde ja sogar, dass die Leute, die da so gegen sie schießen, nicht ganz Unrecht mit allem haben.
Ja.
Also das muss man so ein bisschen, wie du auch eben gesagt hast, auf zwei Seiten betrachten. Aus deren Sicht ist sie ein Sicherheitsrisiko.
Richtig.
Auch wie Suri dann gleich zu ihr sagt, ja hör mal, das in F-Bein ist grundsätzlich passiert, wegen einem Fehler von dir. Mhm. Klar, das ging unter die Gürtellinie, weil wir Liam und Soleil verloren haben. Das heißt, das war jetzt hier nicht das Taktvollste. Aber so grundsätzlich hat sie diesen Punch verdient. Weil alle anderen um sie rum, Zayden, Brennan, Imogen, jeder nimmt sie ja in Schutz und packt sie in Watte, um ihr bloß nicht diese Schuldgefühle zu geben. Ich finde, dass das mal gut tut, wenn sie mal wenigstens für eine Sekunde hier auch sich mit ihrem eigenen Fehler auseinandersetzen muss. Verteidigt wird sie oft genug.
Ja, also Felix verteidigt sie ja auch. Er hat ja auch recht. Er sagt ja, kein Rookie könnte einem Erinnerungsseher standhalten. Und er ist recht keinem, den man für einen Freund hält. Hat Felix ja vollkommen recht mit. Aber sie hat auch Dane viel zu viel vertraut, ihm immer wieder nachgeweint und so weiter und so fort. Dementsprechend finde ich, das, was hier besprochen wird, vollkommen in Ordnung. Das muss auch mal alles ausgesprochen werden, sonst heißt es nachher wieder, ja, hättest du das damals gesagt, dann hätten wir da schon drüber nachgedacht. So. Ja. Klar ist aber auch, dass Taryn und Zayden schon ihren Plan haben. Sigel wird da auch drin verwickelt sein. Die wissen, wie sie weitermachen. Was ich jetzt allerdings nicht so ganz verstehe, muss ich wirklich gestehen. Also Bodhi und Imogen sind ja so ein bisschen die beiden Security-Menschen von Violet. Die stehen ja an ihrer Seite, ne, bewegen sich keinen Zentimeter
Imogen
weg.
Imogen rückt sogar näher,
ja, genau,
zur Sicherheit.
Also die haben schon ein bisschen Respekt vor dem, was die aus dem Revolutionsrat mit Violet machen könnten. Also die passen schon auf die auf. Und Zayden kommt ja jetzt ebenfalls und sagt dann auch, wir gehen ins Tal, komm, wenn du fertig bist. Und ich verstehe jetzt hier nicht so ganz, warum Zayden sie dazu zwingt, direkt mit Brennan jetzt noch zu sprechen. Ich als Violet hätte jetzt erst meine Drachen sehen wollen. Punkt. Und ich finde, dieses Gespräch hätte man auch danach führen können, wenn man kurz mal seine Drachen abgecheckt hat. Vor allem, es ist immer noch dieses Geheimnis in der Luft. Was ist mit Indarna? Und sie merkt ja, dass irgendwas nicht stimmt. Alle wissen es. Taryn weiß es. Und dann haben wir hier schon wieder eine Sache. Dieses Geheimnis, was sie betrifft, wird totgeschwiegen. Es wird jetzt vertagt. Ihre Drachen kann sie irgendwann anders sehen. Finde ich nicht okay.
Ja. Ja. Da bin ich voll bei dir. Ich habe das Gefühl, dass Brennan und Zayden, dass die beiden mal wieder hier so ein bisschen überbehütend sind und Angst haben, wie sie auf Indarna reagieren wird. Vor allem, weil Mini vorgreifen, weil ja mit Indarna nicht alles so ganz stimmt körperlich. Und ich habe das Gefühl, dass die beiden das versuchen hinauszuzögern in der Hoffnung, dass sie einfach noch mal ein bisschen mehr von ihrer Stärke wiedererlangt, sich vielleicht mal kurz sortiert. Finde ich das richtig? Nein. Weil, wie ich eben schon gesagt habe, ich hätte die auch direkt sehen wollen. Aber sie hält ja auch nicht wirklich dagegen.
Nö.
Weder sie noch Taryn. Also auch Taryn sagt ja hier dann mal gar nichts. Ich meine, der hat ja zwischendrin seins eingeworfen.
Ja.
Hier ist aber auch der ruhig. Das heißt, ich sehe hier Brennan, Zayden und Taryn, die drei, sehe ich hier als überbehütendes Team gerade. Finde ich gut? Nein. Ordnet sie sich aber gerade unter? Gibt ja auch keine Gegenwehr.
In ihrem Kopf ist ja mit Indarna noch alles so wie die ganze Zeit. Die schläft halt und fertig. Die ist immer noch klein, süß, putzig, golden. Die anderen wissen aber mehr. Und das ist das, was mich ja an Zayden oft auch so nervt. Ne? Zayden weiß mehr. Und dann werden einfach Geheimnisse für sich behalten, vertuscht, wie auch immer, verdrängt. Obwohl sie ja was mit Violet elementar zu tun haben.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das hier nicht verstehen kann oder auch so sehe. Wenn ich weit gewesen wäre, hätte ich auch direkt meine Drachen sehen wollen. Bin ich voll bei dir. Aber aus der Sicht von den drei kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Du hattest das Gefühl, jemand stirbt, entgleitet dir, war auch ganz kurz davor. Jetzt ist die gerade erst aufgewacht, hat jetzt wenigstens mal gefrühstückt, wurde jetzt hier von so einer Versammlung an den Pranger gestellt. Da jetzt noch reinzuhauen, was mit dem Drachen los ist, Da mache ich jetzt keinem einen Vorwurf.
Ja, aber auf der anderen Seite soll sie jetzt ein Gespräch mit ihrem Bruder führen, den sie seit 6 Jahren nicht mehr gesehen hat? Stelle ich mir auch schwierig vor. Da wäre vielleicht mal kurz frische Luft. Und ich glaube, dass sie das mit Indarna eigentlich schon, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich habe das nächste Kapitel, wenn sie auf Indarna trifft, nicht mehr so ganz im Kopf, wie sie das verkraftet oder auch nicht oder wie auch immer. Aber ja, das ist halt einfach eine Tatsache. Ich denke, dass Violet sich mit Tatsachen ja oft ganz gut noch auseinandersetzen kann. Und die Fragen an Brennan hätten es danach vielleicht auch getan.
Ja, vielleicht hat aber auch Brennan darum gebeten, weil er ja beim Frühstück mit ihr unterbrochen wurde. Ich meine, da wollte er ja schon mit ihr reden oder hat ihr gesagt, ne, wenn du den Mund leer hast, so sprichwörtlich, dann hau raus, dann reden wir über alles. Vielleicht einfach auch deswegen, aufgrund dieser Unterbrechung. Und vielleicht war das ja auch Brennans Wunsch, dass das nochmal fortgeführt wird.
Kann natürlich sein. Ich finde es halt witzig, dass sie hier sagt, er schenkt mir einen langen Blick, der mein Herz diesen miesen kleinen Verräter heftig zum Klopfen bringt. Wo ich mir denke, Mädel, du sabberst dem seit einem ganzen Buch hinterher, findest den attraktivst, hast dich mit dem durch ganz diverse Stellungen geschnackselt und naja, Orte noch nicht so ganz, 2 Zimmer, aber okay. Meinst du jetzt, dass diese Attraktivität von jetzt, oder diese Anziehung von jetzt auf gleich verschwunden ist? Du entliebst dich halt nicht in einem Tag. Egal, nee, wie sehr dich eine Person verletzt hat. Punkt. Also, da denke ich mir manchmal jetzt, bitte, du bist ein intelligentes Mädchen. Bitte, bitte, bitte.
Ja, ja. Ich habe einfach Mitleid mit Zayden. Hier die ganze erste Hälfte von dem Buch. Doch, ich habe totales Mitleid.
Nö.
Naja, vielleicht noch zu Solia. Solia, dem Ort, wollte ich noch eine Sache sagen. Der Ort kommt später im Buch noch öfter vor.
Mhm.
Wir hatten ja eben schon gesagt, bei mir ist der neu auf der Karte. bei dir kommt er auch jetzt auf der Karte vor, liegt im Königreich Poromiel und ist deren drittgrößte Stadt. Habe ich mal wieder rausgesucht. Ja, liegt in der Brevik-Provinz. Und noch viel wichtiger, es ist der Standort der Cliffsbane Flight Academy. Das ist das Poromiel-Äquivalent zum Beskyve War College.
Nicht ganz so tödlich.
Nee. Nee, ich meinte jetzt einfach nur, dass die auch so ein War College haben.
Ich mir glaube, ist auch das Aufnahmeritual bei den Reitern wesentlich sympathischer als, also bei den Fliegern wesentlich sympathischer als das bei den Reitern.
Ja. Ja, ist es auch. Die sind ein bisschen menschlicher, habe ich das Gefühl.
Total. Ich freue mich so, wenn wir dazu kommen, dass endlich die Vereinigung zwischen Fliegern und Reitern besteht. Oh, also ich glaube, deswegen habe ich mich auch so am Anfang mit diesem Buch so schwer getan. Ich habe da ja echt ewig dran rumgelesen. Und als irgendwann so der Part kam, wo der erste Teil mal so abgehandelt war und dann wir die Flieger endlich dann bei uns hatten und dann habe ich es ja durchgesuchtet wieder. Dann fand ich es ja wieder geil.
Ich finde es nur wichtig, dass man weiß, was Brennan hier andeutet, dass er quasi Kontakt hat mit diesem Standort der Flugakademie.
Der guten Flieger.
Der guten Flieger. Genau, richtig. Ich hätte übrigens ganz gerne, gebe ich jetzt zu, von diesen anderen Leuten noch den militärischen Rang gehabt, weil Stand jetzt hätte ja Brennan nach Zayden den höchsten Rang hier in dieser Versammlung. Bei Zayden muss man unterscheiden, der hat militärisch nicht den höchsten Rang, hat aber durch sein Geburtsrecht hier den höheren Rang.
Den höchsten doch eigentlich sogar dann, oder?
Genau, richtig, den höchsten Rang. Und Stand jetzt, weil wir es von den anderen nicht wissen, hat Brennan den militärisch höchsten Rang.
Ja, kann mir auch fast nicht vorstellen, dass die anderen höher sind als Brennan.
Nee, vor allem nicht, wenn dieser Ferris, der ja immer so seine große Klappe aufreißt, wenn der nur Major ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Suri vielleicht noch denselben Rang hat, auch Major ist, aber dass die anderen nicht höher sind.
Bei Felix weiß man es auch nicht. Felix ist auch so ein geheimnisvoller Charakter.
Aber ich mag Felix.
Ich auch, und er kann halt auch super viel und ist sehr empathisch und hat was auf dem Kasten. Ja. Vielleicht ist der doch, kommt der auch von der bösen Seite letztendlich, wer weiß.
Nein. Oh nein, wir müssen doch irgendwelchen Charakteren noch vertrauen können.
Ja, schwierig.
Ja, aber das war's, was ich zu dem Kapitel hatte.
Das war das erste Kapitel im zweiten Buch, ja.
Und ich fand uns super organisiert heute.
Ja, im Vergleich zu den letzten drei Folgen auf jeden Fall.
Ja, die Notizen taten gut.
Das war nochmal so, wie man es gewohnt ist. Das andere hat auch Spaß gemacht, aber das hier war jetzt wirklich, und der Kopf war nochmal ein bisschen frischer. Und jetzt freuen wir uns drauf, wenn es dann weitergeht, wenn es endlich wieder zurück ans War College geht und dann so ein bisschen spannender wird. Das erste Kapitel war schon trocken, fand ich. Also klar, wenn man jetzt so die Recherchearbeit, wie du betrieben hast, verstehe ich das, dass man sagt, da ist ja super viel Spannendes dahinter. Ja, hat das jemand von uns damals gemacht? Nee. Nee. Ja, deswegen freue ich mich, wenn es dann wieder, wenn auch Terran, The Gale wieder am Start sind und irgendwann dann einfach unsere Crew, ich vermisse Rhiannon, Riddock, Sawyer. Ja.
Weißt du, wen ich nicht vermisse?
Dane.
Ja.
Jack Barlow.
Aber vor allem Dane, der geht uns ja hier schon direkt wieder am Beskyve War College auf die Nerven.
Ja, aber das sind ja noch ein, zwei Kapitel, bis wir wieder da sind. Ja, und dann kommt der coole Auftritt von den 8 Totgeglaubten. Das finde ich auch ein bisschen witzig.
Surprise!
Aber das verschieben wir auf übernächstes Kapitel. Und machen für heute, hätte ich gesagt, Feierabend. Dann wünschen wir euch eine wundervolle Woche und hören uns in der nächsten Drachenstunde.
Tschüss!
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.